Ja, wir wollen noch gleich einsteigen. Unser Thema heute Morgen: der Ursprung eines Gottes. Es klingt natürlich spannender vielleicht, als es ist. Jesus Christus ist von Ewigkeit her Gott, insofern hat er ja gar keinen Ursprung. Vielmehr ist er der Ursprung von allem, also auch der Ursprung von uns. Aber dieser Gott, Jesus Christus, ist Mensch geworden. Er hat ja in Anführungsstriche die Göttlichkeit verlassen, ist dennoch Gott geblieben, aber er hat das göttliche Kleid abgelegt, Philipper 2, ist auf diese Erde gekommen und Mensch geworden, obwohl er innerlich geistlich immer noch Gott war. Und als Mensch hat er natürlich einen Ursprung. Und das ist spannend. Und das regt an zum Loben und zum Preisen den großen Gott, wie er von der ersten Verheißung an auf Jesus, 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, bis Matthäus Kapitel 1, die Geschichte in den Händen hält. Spannend. Manchmal bis nur noch auf einen Menschen in Bezug auf Christus und seine Geburt, weil der Teufel dagegen stritt. Und doch erreicht Gott über Generationen und er lenkt die Geschicke und die Menschheit so, dass Jesus geboren werden kann. Und in diesem seinem Ursprung, seiner Menschwerdung, da gibt es einige, wie ich meine, herausragende Merkmale, und die möchten wir uns einfach mal näher anschauen. Kann man nicht alles machen, was da steht. Es würde zu lang gehen. Man könnte vielleicht über jeden Namen irgendwie etwas sagen. Aber ich habe drei Hauptpunkte. Und der erste Punkt beginnt mit der Frage: Wer ist Jesus? Oder was ist Jesus? Ich meine, das wissen wir ja schon in unserem normalen Leben. Die Herkunft eines Menschen spielt eine große Rolle, gibt auch eine gewisse Autorität, wenn einer Fürst ist oder König. Oder wenn jemand einen besonderen Titel hat, eine besondere Stellung, dann ist das bedeutsam für ihn und auch für sein Umfeld. Es ist ein Unterschied zum Beispiel, ob ich als Tourist nach Sao Paulo fliege oder als ein Ministerpräsident. Da ist mir mal was passiert, das muss ich Ihnen jetzt erzählen. Da musste ich mal ganz schnell, ganz spontan irgendwo hinfliegen. Ich hatte noch den schwarzen Anzug an von der Predigt, musste gleich zum Flughafen. Und naja, jedenfalls sitze ich da im Flugzeug, alles war abgesperrt, aber ich nicht. Und da saß vorne dann ein Ehepaar. Und die unterhielten sich und die wurden bedient und bewacht und so irgendwie. Und nachhinein hat sich herausgestellt, das war ein Missverständnis. Die haben gedacht, ich wäre der Bodyguard von denen. Auf jeden Fall. Ja, ehrlich. Auf jeden Fall steige ich da. Mir nichts, dir nichts. Total ahnungslos sitze ich da. Sitze noch hinter denen und das Personal, Flugpersonal, Sicherheitsbeamte, alle gucken noch aus dem anderen Land und so. Und ja, ich werde bedient, bekomme das beste Essen, etc., etc. Und auf jeden Fall sind wir gelandet. Und das ganze Flugzeug, die ganzen Passagiere, die wurden zurückgehalten. Nur ich nicht. Und ich bin aufgestanden. Ne? Geh an das ganze Sicherheitspersonal vorbei. Ne? Alle drehen sich um, machen noch. Ja. Ich gehe die Treppe runter. Ja. Und auf einmal stehe ich auf dem roten Teppich. Stehe ich auf dem roten Teppich und ein Blitzlichtgewitter. Ja. Ich mich umgedreht, die Treppe wieder hochgeraten, wieder ins Flugzeug rein, mich hinten angestellt. Bis dann, und da war das der Fürst von Liechtenstein mit seiner Ehefrau. Der Fürst von Liechtenstein mit seiner Ehefrau. Und ich habe die begleitet und das war alles Zufall. Aber man hat eben gedacht, im Nachhinein wurde das klar, ich gehöre dazu, als Personal oder als Bodyguard oder was weiß ich. Ja. Ich hätte, wer weiß, was machen können. Das war unwahrscheinlich. Also gut, insofern, wenn man etwas ist oder darstellt, auch was man nicht ist, dann hat das Bedeutung in dieser Welt. Zum Beispiel mit der Feststellung, wer Jesus ist oder was Jesus ist, steht ja und fällt ja seine Autorität. Zum Beispiel sagt die islamische Lehre behauptet, Jesus sei der Sklave Mohammeds gewesen. Ja, das ist schon tragisch, nicht wahr? Die Bibel hingegen verkündigt uns ganz etwas anderes. In den vier Evangelien finden wir nämlich ein vierfaches Bild von dem, was der Herr Jesus ist. Durch den ersten Satz im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 1, Vers 1, sollen schon sehr viele jüdische Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Weil dort heißt es, Geschlechtsregister oder Ursprung, ja, Jesu Christi, man kann auch übersetzen Stammbaum Jesu Christi oder Buch des Ursprungs, Rolle der Abstammung. Eigentlich ist das Matthäusevangelium, ist die Genesis des Neuen Testamentes, die Einführung, wie das erste Buch Mose. Also, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Es beginnt also damit, dass die Abstammung Jesu, der Ursprung Jesu im Matthäusevangelium mit Abraham beginnt. Ausdrücklich mit Abraham. Warum? Dadurch wird deutlich, dass der Herr Jesus ein Hebräer ist. Ist das schon mal wunderbar? Abraham war ja der erste Hebräer, der so von Gott genannt wurde in 1. Mose Kapitel 14, Vers 13. Abraham, der erste Hebräer. Wenn also Jesus, wenn jetzt festgestellt wird, Jesus ist ein Sohn Abrahams, dann ist das voll jüdisch, ja? Jesus kommt aus dem Judentum. Dann ist Jesus noch mehr. Es wird gesagt, Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids. Mit dieser Betonung wird jetzt deutlich hervorgerufen, dass der Jesus einerseits Hebräer ist von Abraham, also Jude, und zweitens ist er der, der aus der Königslinie Judas kommt. Er ist ja aus dem Stamm Juda geboren, der Herr Jesus, und er war ein Nachkomme des Königs Davids. Er ist der eigentliche Thronerbe. Nur er kann der Messias sein. Das wurde ja schon durch den Engel verkündigt, der Maria. Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids geben. Oder denken wir an die Frage der Weisen aus dem Morgenland, die dort nach Bethlehem kamen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Also ganz deutlich, Jesus ist Hebräer, Jesus kommt aus dem Stamm Juda, er ist der König. Dann aber, und das sehen wir im Geschlechtsregister in der Parallele im Lukasevangelium, da geht das Geschlechtsregister Jesu zurück bis auf Adam. Bis auf Adam. Und damit Adam, Mensch. Ja, Adam von der Erde, Mensch. Und damit wird deutlich hervorgehoben, dass Jesus Christus auch vom Ursprung her wirklich Mensch ist, wirklich. Nicht vergeistigt, nicht vergeistlicht irgendwie so etwas, sondern wirklich aus Fleisch und Blut ein richtiger Mensch. Er nennt sich ja übrigens auch selber Menschensohn oder Sohn des Menschen. Das kommt schon in der Prophetie vom Daniel vor, Kapitel 7 und nachher immer wieder in den Evangelien unzählige Male heißt es da über Jesus, der Menschensohn oder der Sohn des Menschen. Weil er wirklich Mensch war. Zum Beispiel Hesekiel wird auch als Menschensohn angesprochen. Daniel wird ebenso als Menschensohn angesprochen. Wir alle, also du und ich, Wir sind Menschensöhne beziehungsweise Menschentöchter oder Töchter der Menschen. Steht in 1. Mose Kapitel 6, Vers 2. Töchter der Menschen. Menschensöhne. Warum? Warum sind wir Menschensöhne? Weil wir von Menschen sind, oder? Ist doch ganz klar. Weil wir Mensch sind, sind wir Menschensöhne. Wenn Jesus Menschensohn genannt wird, ist er wahrer Mensch. Übrigens ist das interessant festzustellen in diesem Zusammenhang, dass der Herr Jesus noch als Menschensohn bezeichnet wird, wenn er zurückkommt. Denn es heißt im Matthäusevangelium, Kapitel 24, Vers 27, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Bitte, das ist so wichtig. Viele wollen das nicht wahrhaben. Jesus hat sein Menschsein nicht abgelehnt. Entschuldigung, abgelegt. Er ist in den Himmel gefahren als wahrer Mensch. Er ist auch als wahrer Mensch auferstanden. Er ist auch Gott und immer Gott geblieben und hat sein göttliches Kleid auch wieder angezogen. Aber in dem allen ist er und bleibt er wahrer Mensch und kommt als solcher zurück. Da kommt ein Mensch zurück. Ein Jude. Ein Hebräer. Das wird ein Staunen geben, ja, in Köpfe verdrehen. Und er ist, ja, der Sohn Gottes. Markus 1,1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also fassen wir kurz zusammen. Jesus, sein Ursprung, als Sohn des Menschen, wahrer Mensch. Als Sohn Abrahams, wahrer Hebräer bzw. Jude. Als Sohn Davids, wahrer König. Als Sohn Gottes, wahrer Gott. Anders geht's nicht. Wahrer Gott von Ewigkeit her. Und so sagt es uns Paulus, darum, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jesus ist der von Gott vorherbestimmte, eingesetzte und legitime Erlöser und Retter dieser Welt. Der zweite Hauptpunkt, das betrifft jetzt noch einmal die Besonderheit oder in der Besonderheit des Ursprungs unseres Herrn Jesus Christus, die Erwähnung von fünf Frauen. Wir hatten das vor Jahren mal eben durchgenommen hier in der Zionshalle und da gibt es auch diese DVD darüber. Wenn Sie sich die vielleicht in der Weihnachtszeit mal anschauen wollen, da ist alles ein bisschen ausführlicher. Aber ich möchte das jetzt doch wegen des Zusammenhangs noch mal ganz kurz anreißen, nicht so ausführlich wie auf der DVD. Aber hier werden ja fünf Frauen erwähnt. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba, sie wird übrigens noch immer noch die Frau des Uriah genannt, ja, und Maria, das sind die fünf Frauen. Und es war ja einmal total eigentlich unüblich, dass Frauen in Stammbäumen überhaupt erwähnt werden. Tut mir leid, aber das war so in der Antike. Und hinzu kommt ja, dass die Frauen, die hier erwähnt werden, klammern wir jetzt mal Maria aus, aber die anderen, das waren ja vorwiegend Ausländerinnen oder ganz besondere Sünderinnen. Besondere Sünderinnen. Ehebruch, Prostitution und so weiter. Ein weltlicher Historiker hätte so etwas ganz besonders nicht in der Weise auf eine Königslinie hin, ja, auf die Geburt eines Königs hin, hätte ein weltlicher Historiker so etwas nie verfasst. Das wäre viel zu peinlich. Aber die Bibel tut es, weil die eben von Gott kommt. Es ist Wort Gottes und von daher können wir auch da sagen, da kann eigentlich die Bibel nur wahr sein. Wenn sie so etwas tut, was total unbiblisch war oder unüblich war, so besser gesagt, und wir finden das im Geschlechtsregister Jesu, es scheint sich da um Wort Gottes zu handeln. Außerdem wird uns hier die Gnade vor Augen gemalt, Die Sünde ist mächtig, das Heidentum ist mächtig, Gott sieht aber schon von Anfang an auch die Nationen, die Heiden, und auch sie sollen zur Erlösung in Jesus nachher, sie sollen bestimmt sein. Es zieht sich durch alle Schichten, Juden, Heiden, Frauen, Männer, Knechte, Freie, alle sind gleichbedeutend in Bezug der Erlösung. Niemand ist ausgeschlossen, totale Gleichberechtigung. Wir sehen Römer Kapitel 8, Vers 20, nee, Kapitel 5, Vers 20, Entschuldigung, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Das sehen wir alles aus dem Ursprung Jesu schon in seinem Stammbaum. Da wird uns deutlich, wie Gott über die schlimmsten Hindernisse und verzwicktesten Lebenssituationen, denken wir nur mal David, der mit der Bathseba da in Ehebruch fällt, ja, wie Gott doch sein Ziel erreicht und schlussendlich, und das ist vielleicht das Faszinierendste, diese fünf Frauen vermitteln uns eine besondere Lektion für die Wirkung des Heiligen Geistes, für die Wirkung des Evangeliums Jesu Christi. Wir sehen nämlich eine ganz bestimmte Reihenfolge. Und das finde ich interessant. Zum Beispiel Tamar. In Tamar erkennen wir die Tragik der Sünde. Tamar war eine Frau, wahrscheinlich, denke ich, sogar eine Kanaaniterin. Die hat sich als Prostituierte verkleidet und auch gegeben und Juda verführt. Schlimme Geschichte. Juda war total vom Weg abgekommen. Und die Tragik, die da damals mit zusammenhing, war katastrophal. Die Tragik der Sünde. Ich war einmal in einem Hotelzimmer, da hing ein Spruch an der Wand und darauf stand geschrieben, der Mensch hat eigentlich nur zwei Fehler. Alles, was er tut und alles, was er sagt. Die Tragik der Sünde. Ja, die Tragik der Sünde. Rahab, Sie kennen die Geschichte von Rahab. In ihr sehen wir jetzt die Wirkung des Glaubens. Tamar, die Tragik der Sünde. Rahab, die Wirkung des Glaubens. Auch sie war eine Prostituierte in Jericho, in der Feindschaft Gottes und des Volkes Gottes gegenüber. Aber diese Frau glaubte an den Gott Israels, sie stellte sich bewusst damit auch auf die Seite Israels, weil sie sich auf die Seite Gottes stellte. Sie bat um Rettung und sie traf ganz praktische Entscheidungen. Herrlich. Die Wirkung des Glaubens. Vor einiger Zeit, ein paar Wochen vielleicht, da las ich so ein bisschen aus einem Interview mit einem Fernsehmoderator, Harald Schmidt. Ich kann nicht in sein Herz schauen, ich weiß nicht, wie der Mann wirklich denkt. Aber da hieß es im Fokus auf die Frage an Harald Schmidt, brauchen wir Gott noch? Und dann antwortet er, womit soll ich denn sonst sterben? Außer mit dem, zu dem man singen kann, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide du nicht von mir. Nietzsche, Hegel, Shakespeare, nicht schlecht, aber funktionieren die auch am Sarg? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Heidelberger Katechismus, so hat er geantwortet. Interessant. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich kann nicht in sein Herz schauen. Aber Recht hat er in der Aussage, oder? Glaube an Gott. Womit wollen wir denn sonst sterben? Jericho war doch dem Untergang geweiht. Und diese eine Frau wird gerettet mit ihrem Haus. Und jetzt Ruth. Tamar, die Tragik der Sünde. Rahab, die Wirkung des Glaubens. Ruth, die Beständigkeit der Hingabe, der Nachfolge und der praktizierten Liebe. Ruth war ja eine Moabiterin, also auch eine Heidin. die hielt sich ebenfalls zum Gott Israels. Und wir lesen über ihr auch keinen Tadel. Und ihr Leben widerspiegelt wirklich diese Dinge: Glaube, Liebe, Hingabe, Nachfolge, Entscheidung. Und sie wird die Urgroßmutter von David. Und dann noch Bathseba, die Frau des Uria damals noch. Durch sie leuchtet das Heil der Vergebung und der totalen Erneuerung. Wer von der Tragik der Sünde zum Glauben kommt und zur Hingabe, der wird von Gott durch seine Gnade natürlich total erneuert. Und Vergebung ist immer total, immer total. Denken Sie nicht, das ist vom Teufel, wenn Sie sagen, ja, wenn Ihnen da mal wieder eine alte Sünde hochkommt, ja, und vielleicht geht's mir deshalb so schlecht, weil da ja noch irgendwas ist von früher und da war so schlimm und so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Bathseba, als die mit David in Ehebruch fiel und dadurch ein Sohn gezeugt wurde, verstarb dieser kurz nach seiner Geburt. Als die Bathseba und David, als sie zur Umkehr kamen, ich sage jetzt mal Bekehrung, das Wort Bekehrung oder Buße, da bekam Bathseba wieder einen Sohn und das war der Thronnachfolger Davids, nämlich Salomo. Totale Wiederherstellung, totale Erneuerung. Das Alte war weg, jetzt ist alles neu geworden. Lenny Kravitz, ich kenne den Mann selber nicht, auch das habe ich wieder irgendwo gelesen, ist ein erfolgreicher Soul-Sänger, er ist aber auch bekennender Christ und es heißt über ihn, so hieß es im Faktum einmal, auch Lennys Vater hat am Ende seines Lebens den Weg zum Schöpfer gefunden. Im Krankenhaus vertraute er sein Leben Jesus Christus an und bat seine Kinder um Vergebung. Lenny Kravitz meint, während der letzten 3 Wochen seines Lebens hatte ich die beste Beziehung zu meinem Vater. Und das annullierte für mich die vorherigen 30 Jahre. Totale Vergebung, totale Erneuerung. Und dann sehen wir am Ende dann dieser 5 Frauen, da sehen wir Maria. Und in Maria, da wird uns praktisch das Bild vor Augen gestellt, die Vollendung, ja, in Christus, die Vollendung oder das Erreichen des Zieles. Sie kam aus einem verrufenen Ort namens Nazareth. Sie war die Ehefrau eines unbedeutenden Handwerkers, vielleicht wahrscheinlich sogar noch eines älteren Mannes. Aber in ihr kam der Heilige Geist. Sie wurde die irdische Mutter Gottes, ja. Sie bringt den Messias in die Welt. In ihrer Person erfüllen sich, oder durch ihre Person, indem das Jesus durch sie in die Welt kommt, erfüllen sich hunderte von Prophezeiungen auf Christus Jesus. Ist doch herrlich. Und hat das nicht einen ganz, diese 5 Frauen, haben die nicht einen prophetischen Charakter? Die Reihenfolge verdeutlicht den Werdegang eines Menschen, der zu Christus findet. Vom Sünder Tama zum Glauben Rahab, in die Nachfolge Ruth, geheiligt Frau des Urias und schließlich das Ziel der Erfüllung aller Verheißungen in Jesus Christus. Wenn er wiederkommt, wieder auf die Erde kommt. Somit ist die ganze Lehre der Bibel in diesen 5 Frauen, in dem Ursprung Jesu, bereits enthalten. Und wir hören durch diese Frauen die Botschaft, die wunderbare Botschaft. Bei Gott ist eine Unmöglichkeit eine Unmöglichkeit. Gibt es bei Gott eine Unmöglichkeit? Unmöglich. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Gott ist so groß, was er aus uns macht. Das haben wir übrigens auch auf dieser DVD drauf, da ist sogar noch ein Bild davon, was ich Ihnen jetzt erzähle. Als unsere Mutter 80 Jahre alt wurde, da hatten wir sie als Kinder eingeladen in ihre Heimatstadt Warburg in Deutschland. In dieser Stadt ist sie aufgewachsen, hat sie ihre Kindheit, Jugendzeit verbracht. Und wir hatten dann ein schönes Hotel gemietet und gefeiert und so weiter mit unseren Eltern. Und wir hatten dann auch einen Fremdenführer gemietet und mit dem machten wir einen Stadtrundgang, weil Warburg ist wirklich, der Name sagt das auch schon ein bisschen, Warburg ist wirklich eine sehenswerte, altertümliche Stadt. Und damals übrigens vor dem Zweiten Weltkrieg war das eine jüdische Hochburg. Also unzählige Juden und so weiter haben dort gelebt. Na, und der Fremdenführer, der führte uns durch die Stadt und dann auch in die Kirchen und zeigte uns auch da und hat alles erklärt. Und dann kamen wir an einen Ort und da sagte er, ja, die Tradition damals war die, dass wenn die Kinder den Kommunionsunterricht beendet hatten, dann bekam jedes Kind eine Tasse, ich glaube, so eine handgemachte Tasse. Und dann war auf der Tasse jeweils der Name des Kindes eingraviert und bemalt. Und die Kinder haben sich da sehr drüber gefreut, besonders damals noch vor vielleicht, ich weiß nicht, 70, 80 oder 100 Jahren, keine Ahnung. Ja, also es war wirklich was Tolles. Und ja, da war da auch einer, der hieß Franz. Und dieser Franz, voller Freude mit seiner Tasse, läuft nach draußen und will das seinen Eltern zeigen und rutscht aus auf den Pflastersteinen und knallt hin und die Tasse kaputt, in 1000 Scherben. Und der Junge, der war außer sich, dieser Franz, der hat geweint. Und zur gleichen Zeit arbeiteten Maurer auf einem Gerüst an diesem Kirchenhaus und besserten den Putz aus. Und die haben das alles gesehen und beobachtet von ihrem Gerüst aus. Und das tat ihnen der Franz so leid. Und dann haben die gesagt, weißt du was, Franz? Wir machen jetzt etwas mit deiner Tasse, das ist besser, als wenn du die Tasse noch ganz in deinen Händen hältst. Und da ist einer dieser Maurer, ist vom Gerüst runtergestiegen und hat die Scherbe gesucht, wo doch der Name Franz drauf stand. Wirklich, das ist wirklich so passiert. Und dann hat er diese Scherbe mit dem Namen Franz gefunden und hat die wieder mit hoch auf das Gerüst genommen und in den Putz eingelegt. Das kann man bis heute sehen. Das haben wir hier auf der DVD, da ist das Bild drauf, haben wir extra damals gemacht. Ja? Bis heute kann man diese Scherbe, Franz, die anderen Tassen sind alle, was weiß ich, und die Jungs auch. Ja? Und diese Franz-Tasse da, diese Scherbe, die ist sozusagen, in Anführungsstriche, ist die verewigt worden da in der Höhe bei dieser Kirche. Ist das nicht herrlich? Das ist doch genau das, was Gott mit uns gemacht hat. Jesus kommt von dem Gerüst, ja? Er kommt runter in unsere Niederung. Und erhebt unseren Namen und gibt uns einen Namen, im Himmel angeschrieben ist, den kein anderer kennt. Herrlich. Was für eine Gnade. Dritte Besonderheit aus dem Ursprung unseres Herrn Jesus Christus ist der Vers 17. Das ist die Erwähnung oder die Aufzählung der 3x14 Generationen. Kapitel 1, Vers 17, Matthäus Evangelium. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Diese Aufzählung ist eigentlich ein bisschen schwierig zu verstehen und zwar deshalb, weil bestimmte Generationen ausgelassen werden. Es sind gar nicht immer genau 14 Generationen. Und das ist, ja, ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, jetzt nur als ein Beispiel, Vers 8, Joram aber zeugte Usia. Zwischen Joram und Usia werden 3 Generationen ausgelassen. 3 Namen, und zwar der König Ahasja, der König Joas oder Joasch und der König Amazia. Das liest man im Vergleich mit den Chronikerbüchern, 2. Chroniker 22 bis 25 oder 1. Chroniker Kapitel 3, Vers 10 bis 14. Ja, jetzt ist das aber ein Ding. Hä? Wieso steht denn da dreimal 14 und das war eigentlich gar nicht so. Jetzt gibt es da verschiedene Erklärungen. Scofield zum Beispiel meint, dass dadurch, also durch diese Anordnung 3x14, dadurch die Anordnungen einheitlich gestaltet werden sollte und dass diese Liste vielleicht zum Auswendiglernen in dieser Weise angeordnet war. Konnte man besser auswendig lernen. Ich meine, so dumm waren die auch nicht, ne? Also jetzt 14, 14, 14 oder ich meine, wenn man 32, 24 und 12, könnte man behalten, oder? Zur Not. Oder nicht? Sogar ich. Aber es kann trotzdem sein, weil, ich möchte das jetzt gar nicht mal so in Zweifel stellen, verstehen Sie mich richtig, weil das war damals nicht so unüblich in Geschlechtsregistern. Auch MacArthur schreibt das deshalb auch, dass dies eine Gedächtnishilfe gewesen sein könnte. Spurgeon schreibt in seinem Matthäus-Kommentar als Andachtsbuch, der Heilige Geist leitete seinen Knecht Matthäus so, dass er eine grobe und einfache Berechnung machte, um schwachen Gedächtnissen zu helfen. Er hat wahrscheinlich an mich gedacht. Im Neuen Testament von Heinz Schumacher, Hensler Verlag, der schreibt Interessantes, Matthäus will hier Zahlen symbolisch ausdrücken. In Jesus Christus vollendet sich zum dritten und letzten Mal die Davidszahl. Ich habe gedacht, hä? Davidszahl? Aber dann fand ich eine andere Darlegung, die in die gleiche Richtung geht und erklärt, und zwar der Kommentar zum Umfeld des Neuen Testamentes von Hensler, der erklärt, dass der numerische Wert des Namens Davids im Hebräischen die Zahl 14 ist. Im Hebräischen haben die Namen ja auch Zahlenwerte und der Name David soll 14 sein. Ich habe es nicht nachgeprüft. Nageln Sie mich nicht fest jetzt. Ja? Ich habe es nicht nachgeprüft, ich kann kein Hebräisch. Aber gehen wir mal davon aus, ich denke mal, wenn das so im Kommentar steht, denke ich mal, kann man das glauben. Zahlenwert von David 14. Da kann man sich natürlich dann schon vorstellen, dass das Matthäusevangelium, das ja den großen Sohn Davids, Jesus Christus, als König Israels darstellt, in dem alle Verheißungen zur Erfüllung kommen, so könnten diese 3x14 eine Art Vollkommenheit sein auf den Messias. Eine Vollkommenheitszahl, ja. Dreimal, vielleicht die drei Einheit Gottes, die Göttlichkeit und 3x14, also 3x2x7, ja, jeweils. Aber lassen wir es offen. Lassen wir es offen. Es kann alles richtig sein und man kann sich das auch hinter die Ohren schreiben und so, ist alles möglich. Aber ich habe mir gedacht, es könnte noch eine andere, die ist auch nicht vielleicht komplex jetzt, aber es könnte noch eine andere Deutung geben, warum einige Generationen ausgelassen werden. Und das ist mit dem Evangelium so, liebe Geschwister, das Evangelium verkündigt uns die totale Gnade, unverdient, Liebe. Wir haben es gesehen in den 5 Frauen, ja? Sie verkündigt uns aber auf der anderen Seite den totalen Ernst. Wenn man nicht ernst macht. Es gibt da ja eine Stelle im Alten Testament, wo Mose über die ernsten Folgen einer Abkehr von Gott spricht. Ich lese Ihnen das mal vor, 5. Mose 29, 17 bis 19. 5. Mose 29, 17 bis 19. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet und der hingeht, den Göttern jener Nation zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt, und dass keiner, wenn er die Worte dieser Eidverpflichtung hört, sich dennoch in seinem Herzen glücklich preist und spricht, Ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle, so dass dann das bewässerte Land mitsamt dem Trockenen hinweggerafft würde. Denn der Herr wird nicht gewillt sein, einem solchen zu vergeben, sondern dann wird der Herr seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einen solchen Mann, und es wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der in diesem Buch geschrieben steht. Und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Auslöschen. Das ist jetzt Altes Testament. Ne? Das ist jetzt Altes Testament, das muss ich dazu sagen. Unter dem alten Bund. Unter dem alten Bund. Wir leben im neuen Bund. Ja? Nehmen wir jetzt mal repräsentativ die Namen Ahasja, Joasch und Amasja, die zwischen Joram und Usia ausgelassen werden. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und deren Geschichte angeschaut im Alten Testament. Wir finden die im 2. Chronikerbuch, Kapitel 22 bis 25. 2. Chroniker 22 bis 25, da steht deren Geschichte. Und ihr Lieben, das ist haarsträubend, das ist erschreckend, das ist eine Botschaft für sich. Also so ging es mir zumindest. Diese drei fielen nämlich in ganz besonderer Weise, in ganz besonderer Weise, in der Weise von Gott ab, wie Mose es in 5. Mose 29 geschildert hat. Wollen wir mal kurz durchgehen? Ahasja. Ahasja, der ließ sich durch seine gottlose Mutter Athalia, Athalia war die Tochter von Isabel, Ahasja ließ sich also von seiner Mutter, die genauso schlimm war wie Isabel, wie ihre Mutter, verleiten, total verleiten, Gott zu verlassen. Und dann kamen noch viele falsche Ratgeber hinzu, gottlose Ratgeber, die den Ahasja zum Verderben verführten. In 2. Chroniker 24,7 lesen wir: Denn die gottlose Athalia und ihre Söhne, also auch Ahasja, der Königssohn, haben das Haus des Herrn aufgebrochen und alle geheiligten Dinge, die zum Haus des Herrn gehören, den Baalen gegeben. Athalia war so schlimm, sie ermordete nach dem Tod ihres Sohnes praktisch die ganze Königsfamilie, die in der Königslinie auf Jesus hin existierte. Bis auf einen Sohn namens Joas oder Joasch. Der wurde durch eine Magd im letzten Moment, der war noch erst ein paar Jahre alt, im letzten Moment wurde der versteckt. Stellen Sie sich mal vor, wenn dieser Joas gestorben wäre, hätte die Linie auf Jesus nicht funktioniert. Es ging um Haaresbreite. Und es ging um Jesus. Um seine Geburt. Also sehen wir, wie Gott doch noch, ja? Und wenn es im letzten Moment ist, immer noch seine Hand im Spiel hat. Gut, jetzt war dieser letzte Sohn da aus dieser Königsfamilie, es war der Joasch. Das ist der zweite, der ausgelassen wird im Geschlechtsregister Jesu. Er war also der einzig Überlebende aus der Königsfamilie auf Jesus hin und er wird dann König. Und der genoss, sein Vater war ja tot, seine Eltern waren ja tot, umgebracht worden von Athalia. Und dann hat sich seiner aber der Priester Jojada angenommen. Der Jojada, der war damals Priester und der wurde jetzt der Ziehvater von Joasch. Hat sich um ihn gekümmert, hat ihn großgezogen. Und hat ihn natürlich auch geistlich erzogen. Und wie? Wunderbar. Wenn man die Geschichte liest, Aber dieser Joasch lebte offensichtlich, und jetzt die Ermahnung, er lebte offensichtlich nur ein anerzogenes geistliches Leben vor den Augen seines Ziehvaters, ohne selbst ein hingegebenes Leben und ein entschiedenes Leben, eine Beziehung zu Gott zu pflegen. Zweite Chroniker 24,2. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Das sagt doch was. Und dann lesen wir weiter. 2. Chroniker 24, 17 bis 19. Aber nach Jojadas Tod, jetzt war der Ziehvater nicht mehr da, kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König, und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Solange der Papa da war, solange man im Haus des Vaters wohnte, ist man so mitgelaufen, hat da keiner gemerkt. Aber als der Papa tot war, oder man stand nicht mehr unter dem Einfluss des Vaters, man ist vielleicht ausgezogen oder was weiß ich, dann kam das Wahre zum Vorschein. Der Joasch ging so weit, stellen Sie sich das mal vor, der Joasch ging so weit, dass er nach dem Tod seines Ziehvaters, des Priesters Jojada, dessen Sohn ermordet hat. Dieser sprach noch im Sterben: Der Herr wird es sehen und richten. Und der Prophet hatte zuvor gesagt, weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Der dritte im Bunde, Amazia, der dritte König, der auch nicht erwähnt wird, übersprungen wird. Über ihn lesen wir in 2. Chroniker 25, Vers 14 bis 16. Und es geschah, als Amazia von der Schlacht gegen die Edomiter heimkehrte, da hat Gott ihm einen gewaltigen Sieg über die Edomiter geschenkt. Da brachte er die Götter der Söhne Seirs mit, der Edomiter, und stellte sie für sich als Götter auf und betete vor ihnen an und räucherte ihnen, obwohl Gott ihm den Sieg geschenkt hat. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Amazia, und er sandte seinen Propheten zu ihm, der sprach zu ihm: Warum suchst du die Götter des Volkes, die ihr Volk nicht aus deiner Hand erretten konnten? Was machst du da? Du weißt doch genau, dass das Blödsinn ist, und du folgst dem doch, du tust es doch. Du weißt, dass das nichts bringt, und du machst es doch. Als dieser aber so zu ihm redete, sprach Amazia zu ihm: Hat man dich zum Ratgeber des Königs gemacht? Hör auf, warum willst du geschlagen werden? Da hörte der Prophet auf und sprach: Ich merke wohl, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du dies getan und meinen Rat nicht gehorcht hast. Erinnern wir uns noch an 5. Mose 29? Es ist bezeichnend, dass alle drei Königen durch eine Verschwörung umgebracht wurden. Regelrecht ausgelöscht. Sind nicht eines normalen Todes gestorben, sondern alle drei durch eine Verschwörung umgebracht wurden. Alle drei gehörten zum Volk Israel. Und alle drei gehörten doch nicht dazu. Auch im Christentum gibt es Christen, die keine Christen sind. Ist das möglich? Ein Manasse. Also, ich glaube, wir dürfen sagen, Manasse war der schlimmste jüdische König von seinen Taten her, die es überhaupt gibt. Schlimmer als die. Und der steht im Geschlechtsregister Jesu. Warum? Es gibt nur ein Wort dafür. Buße. Der war schlimmer als alle drei zusammen, wage ich zu behaupten. Wird gefangen genommen, in Ketten gelegt und so weiter, kommt ins Gefängnis. Da besinnt er sich, da tut er Buße. Und dann heißt es, da sehen wir wieder die Gnade, 2. Chroniker 33, 13, und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Boah, ey. Nicht nur vergeben, der wurde sogar wieder König. Totale Erneuerung. Wie bei Bathseba, ja? Vorher und nachher. David tat Buße über seinen Fehltritt. Und die Königslinie geht weiter. Und die drei? Keine Buße. Drei letzte kurze Punkte. Ahasja hörte auf falsche Freunde und Ratgeber und nicht mehr auf Gott. Ja, wir kennen das ja schon, das hängt uns ja schon zu den Ohren. Aber wenn ich das schon höre, du bist in der falschen Gesellschaft. Hat mir meine Mutter und mein Vater auch immer gesagt früher. Ich war auch in der falschen Gesellschaft, total. Ich kann Gott heute nur danken über vorlaufende Gnade. Ja, in meiner Gesellschaft waren Mörder alles. Alles. Spielte da eine Rolle. Und viele schlimme Dinge. Und Gott hat Gnade gegeben. Aber falsche Freunde, Schulkollegen, Arbeitskollegen, Verwandte, Vorgesetzte, Vereine, die können einen vom wahren Christentum abhalten. Und es besteht die Möglichkeit, dass man denen mehr das Ohr leiht als dem Gott der Bibel. Und damit der Bibel. Gibt es schon. Joasch war von seinem frommen Ziehvater beeinflusst, aber hatte keine eigene Beziehung zu Gott. Und hat die offensichtlich gar nicht gesucht. Solange sein Vater lebte, ist er mitgegangen. Also sein Stiefvater. Und dann. Mir erzählte ein Mann, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Er sagte, Norbert, ich konnte beten. Puh, fantastisch. Bibelverse. Ich kannte so viele Bibelverse. Der Form nach der Bibel gelesen, habe ich auch. Die Andacht in meinem Elternheim mitgemacht, habe ich auch. In der Sonntagsschule war ich der Beste. Nicht bekehrt. Und ich habe heimlich Dinge gemacht. Schlimm. Keiner hat es gemerkt. Bis ich 16, 17 Jahre alt war. Und da hat mich eine Botschaft Gottes so getroffen. Und da wurde ich wiedergeboren. Und drittens und letztens. Amazia war stolz und überheblich, der letzte König, und lehnte Gott ab. Er stellte andere Götter für sich auf. Er hat Gott erlebt, wendet sich ab und wendet sich dann dem Gegenteil zu, von dem, was eigentlich schon besiegt war. Und er war hochmütig und stolz. Wer hat dich zum Ratgeber über mich gemacht? Ich muss doch auf euch nicht hören hier, ja? Papa, Mama, Tante, Onkel, Sonntagsschullehrer oder was weiß ich. Wie viele meinen, Gott nicht nötig zu haben? Ich weiß doch, was ich tue. Ich komme auch ohne euch zurecht. Es geht mir doch gut. Schwatzt mir nichts auf. Ich brauche euch nicht. Wirklich nicht? Alle drei werden nicht mehr erwähnt, sind ausgelöscht. Vielleicht ist es eine Deutung. Jetzt müsste man die anderen vielleicht auch noch nachforschen, aber das ist, glaube ich, nicht möglich. Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Es ist davon auszugehen, dass alle Menschen im Lebensbuch stehen. Aber wer nicht im Glauben überwindet, das heißt keine konsequente Glaubensentscheidung für Jesus trifft und einfach so sein sündiges Leben weiter lebt, nicht erneuert wird, geistlich erneuert wird, der wird aus diesem Buch ausgelöscht. So verstehe ich das. Gott kann das Verbogenste gerade machen. Herrlich. Und er tut es gerne. Es gibt bei ihm keinen hoffnungslosen Fall. Unmöglichkeit ist bei Gott unmöglich. Mit Jesus wird alles gut und total erneuert, aber er warnt uns auch davor, die Gnade in Jesus nicht anzunehmen. Der Römerbrief hier wieder, der Römerbrief spricht ja davon in Kapitel 11, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, offensichtlich steht das ja fest. Vielleicht steht das auch in einem Buch, ja. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, ich gehe davon aus, in den Leib Christi, also in die Gemeinde, ja, in die Rettung, dann wird sie von der Erde weggeholt. Und dann beginnt Gott wieder mit Israel. Ich finde es grauenhaft, wenn ein Mensch, der hätte zu dieser Vollzahl gehören können, nicht zu dieser Vollzahl gehört, weil er achtlos oder ablehnend oder gleichgültig das abgelehnt hat. Gott bewahre uns. Gott bewahre uns. Im Neuen Testament dürfen wir Heilsgewissheit haben, ja? Wer wiedergeboren ist. Aber wer diesen Schritt nicht tut und das erfährt, der ist arm dran. Ja, das ist es gewesen. Der Ursprung eines Gottes. Jesus, König, Mensch, Gott, Hebräer. Jesus und die fünf Frauen, totale Gnade und Wiederherstellung. Jesus, sein Ursprung und die Ermahnung, er ist das Ziel, mach ganze Sache. Amen. Vielen Dank. Ja, lieber Vater, wir danken dir für diesen ersten Advent und wir danken dir, für alle, die du aus Gnaden zu deinem Sohn gezogen hast und dass du nicht aufhörst zu ziehen und zu retten. Aber vielleicht darf heute Morgen auch dieser Gottesdienst dazu dienen, dass Menschen den Anstoß bekommen, durch die Kraft deines Geistes ganze Sache zu machen und sagen, so, jetzt reicht's. Diese Ermahnung möchte ich ernst nehmen und mich dem Herrn Jesus Christus zuwenden. Du kannst das tun, Herr, heute, an diesem Tag, an diesem Morgen, wo die Menschen auch sind. Wir trauen dir das zu. Hab Dank dafür. Hab aber auch Dank für die kostbare und für die großartige Gnade, Herr, dass du alles vermagst und dass du es willst, dass unsere Namen, die hier auf dieser Erde zerbrechen, dass du daraus etwas machst, die endgültig und für immer im Himmel angeschrieben sind. Gelobt sei Jesus Christus, Herr, an diesem ersten Advent. Amen.